Was ist Zeit? Eine einfache Frage. Und am liebsten würde ich euch jetzt alle ein Blatt Papier in die Hand geben und sagen, schreibt mal kurz für mich auf, was Zeit ist. Ja? Und ihr werdet feststellen, dass sobald man anfängt, darüber nachzudenken, wenn man versucht, die Frage zu beantworten, dass es auf einmal ganz schwierig wird, eine Definition zu finden, zu sagen, was Zeit jetzt wirklich ist. Ich habe den Vortrag in vier Teile aufgeteilt. Der erste Teil befasst sich eben genau damit, zu versuchen, eine Antwort zu finden auf die Frage, was ist Zeit, insbesondere auch, wie wird Zeit gemessen. Und im Rest von dem Vortrag gehe ich dann auf drei ganz spezifische Themen ein. Das erste Thema ist, ist Zeit eigentlich wirklich real oder ist das nur etwas, was wir so empfinden und besteht die Zeit gar nicht in Wirklichkeit? Eine spannende Frage, die in der Physik auch eine wichtige Rolle spielt. Ein zweites Thema, da geht es um die Relativität. Wir wissen, es gibt ja eigentlich keine andere physikalische Theorie, die mehr über die Zeit auszusagen hat als die Relativitätstheorie von Einstein. Und ich möchte einfach mal so im Hintergrund erklären, was ist diese Theorie eigentlich, was besagt sie nicht und kann sie vielleicht auch helfen bei der Frage, das Alter des Universums irgendwie jünger zu machen? Das ist die Frage, die uns auch immer als Physiker in der Physikgruppe gestellt wird, die auch schon auf dieser Tagung so mehrmals irgendwie angeklungen ist. Und der letzte Punkt, Alpha und Omega, was sagt die Bibel zu diesen ganzen Themen dazu? Gut, fangen wir an. Was ist Zeit? Und ich habe schon am Anfang direkt gesagt, es ist sehr schwer, eine Definition zu geben. Es gibt eine interessante Reihe bei Spektrum der Wissenschaft, die immer zu verschiedenen Themen so Spektrum kompakt herausbringen. Das sind dann so 30, 40 Seiten zu einem Thema. Und da gibt es tatsächlich auch eines zum Thema, was ist Zeit? Und da steht eine schöne Aussage drin, die steht hier rechts oben. Sie ist eine der fundamentalsten Eigenschaften der Natur und lässt sich so genau messen wie keine andere Größe, die Zeit. Trotzdem wissen wir über ihren Charakter, wie sie entsteht und warum sie so vergeht, wie sie eben vergeht, fast nichts. Antworten auf diese Fragen ist man in den Tausenden von Jahren, in denen Menschen wissenschaftlich denken, kaum näher gekommen. Und es ist auch wirklich so, dass genau dieses Thema, was ist Zeit, immer wieder die Frage ist. Ja? Kann ich Zeit definieren? Und wenn man anfängt nachzudenken, wie man Zeit definiert, dann merkt man auf einmal, Zeit hat irgendwann immer etwas mit Veränderung zu tun. Es sind irgendwelche Dinge, die sich verändern und daran merke ich, dass Zeit vergeht. Und das bedeutet letztendlich, dass ich Zeit tatsächlich auch nur messen kann, wenn ich Veränderungen messe. Und zwar nicht einfach nur irgendwelche Veränderungen, sondern Dinge, die wiederkehrend immer dasselbe sind, die also einen gewissen Rhythmus haben, wie wir sagen, und eine gewisse Frequenz. Dinge, die man abzählen kann. Darüber kann ich feststellen, dass es Zeit gibt, durch Veränderungen und durch Zählen. Und damit habe ich aber noch keine Definition von Zeit gegeben, sondern ich habe nur eine Eigenschaft von Zeit erklärt. Und dadurch, dass die Zeit etwas ganz Fundamentales ist, kann ich die Zeit quasi nicht in andere Begriffen erfassen. Ich kann nicht sagen, Zeit hat irgendwas mit Länge und Größe zu tun oder mit Gewicht und ja oder so was. Es gibt keine weitere physikalische Größe, die dann die Zeit erklärt, weil es eine fundamentale Größe ist. Und deshalb müssen wir uns abfinden mit tatsächlich so einer Definition, wie sie hier am Anfang links oben steht. In der Physik ist die Zeit die fundamentale Größe, über die sich im Zusammenhang mit Raum die Dauer von Vorgängen und die Reihenfolge von Ereignissen bestimmen lassen. Was wir natürlich von der Zeit sagen können, sie hat eine bestimmte Richtung. Von der Vergangenheit durch die Gegenwart in die Zukunft. Und das hat was mit Kausalität zu tun. Auch wenn Vorgänge unterschiedlich lange dauern können, wir können sie immer in eine gewisse Reihenfolge bringen. Und die Reihenfolge können wir nicht mehr ändern. Trotzdem sind sehr spannende Fragen offen, wenn es um das Thema Zeit geht. Und drei Fragen, die auch in unserem Zusammenhang, wo es immer um Alter und wie lange dauern die Dinge und wie alt sind die Sterne und wie weit sind sie weg und so weiter zu tun haben, ist die Frage nach der Fiktivität, also ist die Zeit fiktiv oder besteht sie wirklich? Ist es eine Illusion oder nicht? Ist die Zeit immer und überall gleich oder hängt das von irgendwas ab? Das ist dann das Thema Relativität, was da reinkommt. Und ist die Zeit endlich oder unendlich? Und da geht es dann wirklich um die Frage, die sich da eigentlich dahinter verbirgt. Ist Gott auch der Zeit untergeordnet? Oder ist die Zeit von Gott erschaffen und ist Gott deshalb nicht an Zeit gebunden? Das ist eine sehr spannende Frage. Darüber würde ich auch gerne was sagen. Ich mache aber auch gleichzeitig eine Abgrenzung des Themas. Es geht hier wirklich jetzt heute Abend um die physikalische Überlegungen zum Thema Zeit. Es gibt auch sehr viele philosophische Überlegungen zum Thema Zeit. Ja? Also die gehen in die Richtung von, mein Zeitempfinden kann ganz anderes sein, wie dein Zeitempfinden. Ja, wenn ich einen ganzen Tag nichts zu tun habe, dann kann ich sagen, das hat ja unendlich lange gedauert, bis es Abend geworden ist. Und wenn ich den ganzen Tag geschuftet habe, dann sage ich, was, so wieder ein Tag vorbei, ich bin aber lange nicht fertig. Ja? Wenn aber beide auf die Uhr schauen, dann stellen sie fest, es ist jetzt 18 Uhr abends und es gibt Abendessen. Ja? Und deshalb werde ich diese Art von unterschiedlicher Zeitempfinden jetzt nicht thematisieren in dem Vortrag. Ja, von jeher wurde die Zeit eigentlich als eine völlig unabhängige Größe betrachtet. Das ist wichtig zu verstehen, weil wir heutzutage ja alle aufwachsen mit ja, Zeit und Materie und Raum, das hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Das ist die Theorie, die Einstein vor etwas mehr als 100 Jahren aufgeworfen hat, die Relativitätstheorie. Und daran haben wir uns sehr gewöhnt. Aber dieser Gedanke, dass Zeit etwas nicht Unabhängiges sein soll, die ist ja in der Hinsicht eigentlich recht neu. Und bis dahin hat man immer Zeit als einfach unabhängige Größe betrachtet, genauso wie Raum, genauso wie Materie. Die haben zwar einen Zusammenhang, aber hängen nicht wirklich sozusagen voneinander ab. Das hat sich natürlich stark verändert. Die zeitlichen Abläufe in der Astronomie haben die Menschheit immer fasziniert. Wir haben auch heute schon in dem Vortrag heute Abend einiges über Kalender und so weiter gehört, dass man in den babylonischen Zeiten und auch die Mayas so genaue Kalender herstellen konnten, dass man auch Mondfinsternis, Sonnenfinsternis und so weiter vorhersagen konnte. Zu den damaligen Zeiten mit den damaligen, ich sage einfach mal Bordmitteln, war das eine absolut erstaunliche Leistung. Denn ich denke, die meisten von uns, die heutzutage einen Computer haben, wenn man jetzt mal keinen Internetzugang hat, sondern nur den Computer, und ich würde euch einfach mal eine Liste von Beobachtungen geben, wie der Mondstand war und wie die Sonnenstand war und die Stand der Planeten, und dann mal bitten, erstellt haben daraus mal einen Mondkalender, dann werden wir alle überfordert. Also keiner von uns, glaube ich, würde das auf die Reihe kriegen. Und die haben das damals, haben die das hingekriegt. Es hat auch ziemlich lange gedauert, bis man überhaupt diese ganzen astronomischen Bewegungen miteinander in Zusammenhang gebracht hat. Also in dem Sinne, dass man verstanden hat, wie das miteinander zusammenhängt. Das war ja das, was Newton letztendlich gemacht hat. Er hat dann natürlich die Vorarbeit gehabt von Galileo, Kopernikus und so weiter, die das Weltbild verändert haben, die viele Beobachtungen gemacht haben, Kepler, die seine drei Gesetze da aufgeschrieben hatte. Aber das war der Verdienst von Newton, das in eine solche Form zusammenzubringen, dass er sagt, das alles gehört zusammen und ich kann jetzt die Bewegungen der Planeten mit einem einfachen Gravitationsgesetz beschreiben und bringe damit das alles zusammen. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis man gemerkt hat, dass diese Newtonsche Gravitationstheorie noch nicht das Ende war, dass es noch sozusagen eine genauere, eine weitere Theorie benötigt hat, um wirklich alle Beobachtungen erklären zu können. Und das war dann die allgemeine Relativitätstheorie. Da komme ich aber nachher noch drauf zurück. Zunächst mal zum Thema Messungen von Zeit. Ich hatte schon gesagt, Zeit lässt sich letztendlich nur messen durch das Abzählen von irgendwelchen wiederkehrenden Phänomenen. Und das Interessante ist, dass das in der Bibel schon direkt am Anfang vorkommt. Gott, der sagt, ich habe die Monden, die Sterne und die Sonne auch deswegen geschaffen, damit sie euch helfen, Zeiten abzuzählen. Das heißt, der Tag, Rotation der Erde, Monat, einmal die Umdrehung des Mondes um die Erde, das Jahr, Umdrehung der Erde um die Sonne. Natürlich hat man das damals noch nicht so interpretiert, aber das Jahr mit seinen Jahreszeiten war natürlich von Anfang an bekannt. Interessant, die Woche hat jetzt keinen astronomischen Hintergrund. Das ist etwas, was wirklich von Gott so diktiert wurde und deshalb nicht an den Gestirnen abgemessen werden kann. Aber Tag, Monat und Jahr können das. Und wir Menschen haben dann angefangen, das noch weiter aufzuteilen. Die Aufteilung des Tages in 24 Stunden ist ja nicht aus der Neuzeit, die ist schon sehr alt. In der Bibel kommt sie auch vor und entspricht auch unserem jetzigen Begriff Stunde, auch wenn die Zählung anders angefangen hat. Aber trotzdem war eine Stunde auch eine heutige Stunde. Kleinere Zeiteinheiten kommen so in der Bibel nicht vor. Das Einzige, was in der Bibel vorkommt, ist der Begriff ein Augenblick. Und das ist so etwas wie sofort, ja, also auf der Stelle. Ohne dass man es merkt, ist etwas passiert. Könnte man vielleicht am besten mit unserer Sekunde vergleichen. Also eine sehr kurze Zeitdauer. In den physikalischen Messungen geht man aber viel weiter. Man spricht ja von Millisekunden, von Mikrosekunden und noch viel weiter runter. Also die Zeit ist das, was am genauesten gemessen werden kann, aber zwar immer, indem man bestehende Zeiten wieder aufteilt in andere Zeiten. Also eine Millisekunde ist nur dadurch definiert, dass ich sage, 1000 davon passen in eine Sekunde rein. Und eine Mikrosekunde dadurch definiert, dass 1000 davon in eine Millisekunde reinpassen. Und durch diese genauen Zeitmessungen, die heutzutage möglich sind, wurde irgendwann sogar notwendig, die Sekunde neu zu definieren. Weil früher hat man einfach gesagt, ja gut, ein Tag, einmal Umdrehung der Erde, das teile ich erstmal durch 24 und dann nochmal durch 3600 und dann habe ich eine Sekunde definiert. Bis man durch immer genauere Messungen festgestellt hat, ja, aber die Umdrehung der Erde ist ja nicht 100% exakt genau. Da gibt es kleine Variationen drauf. Das können wir hier auf dem nächsten Bild sehen. Da sehen wir eine Zeitleiste von 1965 bis 2015. Und jede graue Strich, die da so hoch und runter gehen, das ist quasi, gibt die Abweichung an von der Dauer eines Tages von eben diese ganz normale 24 mal 3600 Sekunden. Und zwar sind die Abweichungen in der Größenordnung von 1 bis 2 Millisekunden pro Tag. Und das schwankt dann so ein bisschen hin und her. Man sieht, da gibt es erstmal jährliche Trends und dann gibt es auch größere Trends. Und einer der besonders wichtigen Trends dabei ist die Wirkung von Gezeiten. Der Mond bremst die Erde ab. Ganz langsam, aber stetig. Was aber auch zum Beispiel auf die Rotation der Erde Einfluss hat, das sind einfach Stürme. Also die Windbewegungen, wenn es in diesem Bereich von 1 bis 2 Millisekunden geht, haben einen Einfluss auf die Rotation der Erde oder auch Erdbeben oder sonstige Verschiebungen auf der Masse der Platten, der geologischen Platten, haben letztendlich einen Einfluss auf die Rotation der Erde und können sie verlangsamen oder beschleunigen, je nachdem, in welche Richtung sie sich bewegen. Wir kennen ja alle das Schaltjahr, alle 4 Jahre ein Tag mehr. Aber was die meisten vielleicht gar nicht wissen, dass es auch sogenannte Schaltsekunden gibt. Und das ist hier die rote Linie, die da hier durchzieht, überall wo da so ein Punkt auf der roten Linie ist. Das ist dann ein Jahr, wo man eine Sekunde quasi extra eingefügt hat, um wieder im Rhythmus sozusagen des Tages zu bleiben. Davon merken wir gar nichts. Ja, dass die Atomuhren, die stellen das um, eine Sekunde. Und die meisten Uhren, die wir benutzen, die merken den Unterschied natürlich gar nicht. Und wenn man eine Funkuhr hat, dann hat sie das automatisch mitbekommen und stellt sich mit um. Heutzutage wird die Sekunde deshalb auch nicht mehr definiert durch das sovielste Teil eines Tages, sondern durch Übergänge in Cäsiumatomen. Die meisten haben schon mal von der Cäsiumuhr gehört. Eine Atomuhr, weil diese Übergänge in diesem Cäsiumatom sehr genau gezählt werden können und auch sehr konstant sind. Und deshalb eben 9.192.631.770 Mal zwingt dieses Cäsiumatom und schon ist eine Sekunde vorbei. So wird gezählt. Und das ist eine Definition, die deshalb eben unabhängig von der Erdumdrehung ist. Aber natürlich ist die Zahl so gewählt, dass es eben sehr nah an der Sekunde ist, so wie wir die kennen, damit halt eben das auch kein anderes Zeitempfinden hervorruft. Hier sieht man mal so eine Uhr, das ist eine Aufstellung in Braunschweig. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ist die Zeit jetzt wirklich real oder ist es nur eine Illusion? Und ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, das hat jetzt mit Physik gar nichts zu tun. Es ist einfach aus meiner täglichen Arbeit, wo ich mich beschäftige mit Vorhersagemodellen. Und da wird ja oft einfach nur eine Zeitachse gezogen. Man sieht das hier, fängt in diesem Fall bei 1985 an und geht bis 2035. Und es ist klar, ein Teil davon liegt in der Vergangenheit, ein Teil davon liegt in der Zukunft und irgendwo ist da das Heute. Und wenn wir jetzt so Vorhersagemodelle machen, dann hat man quasi historische Punkte, das sind die roten. Und die Modellierung macht man dann, indem man versucht, quasi zu sagen, ja, wie geht es dann in Zukunft weiter? Wie sehen die künftigen roten Punkte aus, sozusagen? Und dann kann man einfach für so ein Modell, kann man jetzt heute einfach hin und her schieben. Das ist jetzt hier die blaue Linie. Dann sage ich, okay, das heute nehmen wir mal auf 2009. Es ist ja heute gar nicht 2009, aber es ist egal. Und dann nehme ich die Daten nur bis 2009, rechne dann, was passiert. Und dann sage ich, aha, das ist meine Berechnung, das Grüne. In Wirklichkeit, und jetzt weiß ich nämlich, dass ich in Wirklichkeit später bin als 2009, kann ich das dann vergleichen mit den roten Punkten, die rechts von der blauen Linie liegen und dann einfach schauen, wie gut ist mein Modell. Also eine ganz normale Vorgehensweise. Der Punkt, um den es hier geht, ist, dass man sich eigentlich hier bei so einem Bild aus der Zeit zurückzieht. So als würde ich komplett außerhalb der Zeit stehen. Das ist ein statisches Bild, das kann ich heute zeigen, kann ich auch morgen zeigen. Und ich überblicke sozusagen auf einen Blick für dieses Problem von 1985 bis 2035, also einen Zeitraum von 50 Jahren, auf einem Bild zusammengefasst. Und diese Idee, dass man quasi, ja, dass man außerhalb der Zeit zeigen kann und das Ganze betrachten, also die Zeit mit allem, was dazugehört, betrachten und damit so etwas wie etwas Zeitloses erstellen kann, diese Idee ist ja nicht neu. Es gibt ja der sogenannte Determinismus, der sich eigentlich mit diesen Gedanken angefreundet hat. Die Idee, dass man sagt, wenn ich einfach eine Anfangsbedingung habe und irgendwelche Kräfte und Naturgesetze, die funktionieren, die arbeiten, die übrigens alle zeitsymmetrisch sind, also in den Naturgesetzen kann man die Zeit umdrehen und sie würden noch genauso funktionieren, man muss dann aber auch alle Geschwindigkeiten umdrehen sozusagen, dann läuft es genau in die andere Richtung wieder zurück, laut den Gesetzen. Dieser Gedanke ist sehr stark verbreitet gewesen und in vielen Köpfen auch immer noch drin. Und ich habe jetzt mal ein kleines Video mitgebracht, was dieser Gedanke einfach zum Ausdruck bringt. Und das ist ein völlig deterministischer Ablauf. Ja, das heißt, durch den Anstoß des Einsteins ist komplett festgelegt, wie das Ganze weiterläuft. Ich weiß, ihr würdet euch das gerne jetzt bis zum Schluss anschauen. Ihr bekommt ja auch die Präsentation, könnt den Link zu Hause dann nochmal anklicken und dann könnt ihr das auch sehen. Ja. Aber faszinierend. Und was die Leute da alles aufgebaut haben, und die können dann genau sagen, jetzt in 20 Sekunden oder in 3 Minuten und 5 Sekunden, dann ist dieser Teil dran und so weiter. Das ist alles genau vorprogrammiert und determiniert. Und so, wie gesagt, denken auch viele Leute heutzutage, dass es möglich ist, das ganze Universum letztendlich vorherzusagen. Und die Frage ist natürlich, stimmt das? Und wenn das so stimmt, was bedeutet das für die Zeit? Ist die Zeit dann letztendlich nur etwas Fiktives? Also ist die Zeit quasi nur so etwas wie eine vierte Dimension. Ja, also wenn ich mir quasi die drei Dimensionen, die wir kennen, links, rechts, oben, mehr anschaue und habe dann noch eine vierte dazu, nämlich einfach die Ausdehnung in der Zeit, dann habe ich halt einen vierdimensionalen Raum. Und das ist einfach wie ein Raum und ich empfinde nur die eine Dimension anders, aber in Wirklichkeit hätte ich auch einfach sagen können, ist insgesamt statisch in vier Dimensionen. Es gibt ein Buch von Les Moulin, ein Physiker, der hat ein Buch geschrieben im Universum der Zeit, wo er dieses sehr in Detail thematisiert. Ich habe es jetzt gerade vergessen mitzubringen, es liegt oben in meinem Zimmer, aber wenn Sie jemand mal durchblättern möchte, kann ich es nachher noch holen. Und in diesem Buch beschreibt er, dass quasi im Laufe der Zeit in der Physik die Zeit quasi immer mehr einer untergeordneten Rolle zugemutet wurde. Ja, das sieht man so einfach daran, wie diese Kapitel heißen. Ja, das Verschwinden der Zeit, Kapitel 2, die Austreibung von Neuheit und Überraschung, Kapitel 5 und so weiter. Und am Ende kommt er zum Schluss, in der Physik ist es so, dass man die Zeit eigentlich nicht braucht und dass sie deshalb wirklich eine Fiktion sei. Und insbesondere in der Relativitätstheorie und der Quantumphysik scheint das der Fall zu sein. Da macht er aber in dem Buch eine interessante Wende und sagt dann, stimmt aber nicht, wir müssen die Zeit wieder einführen als reale physikalische Größe. Und um genau zu sein, war das auch der Grund, warum ich das Buch gelesen hatte. Es hatte mir jemand empfohlen, hat gesagt, hey, in dem Buch wird beschrieben, dass die Zeit doch echt real ist. Ist das nicht schön? Weil für uns als Christen, wir hätten doch lieber eine echte Zeit und nicht eine fiktive Zeit. Und dann habe ich das Buch gelesen und dann habe ich aber geguckt, was hat der Smolin dann eigentlich für eine Begründung, warum er die Zeit gerne wieder als echte Zeit hätte. Und da war ich leider ein wenig enttäuscht. Ich habe das hier auch zusammengefasst. Der Smolin argumentiert wie folgt. Er sagt, ja, wir haben ja die Naturgesetze. Und wenn in den Naturgesetzen die Zeit nur so eine Art Hilfsvariable ist, ja, den man eigentlich zwar braucht, um es zu beschreiben, aber der nicht eine wirkliche Rolle spielt, dann würde das bedeuten, dass die Naturgesetze sich auch nie verändern würden. Wir stellen aber fest, dass wir in einem Universum leben, wo die Naturgesetze super fein aufeinander abgestimmt sind. Diese Feinabstimmung der Naturgesetze und der Naturkonstanten macht uns als Physiker richtig Sorge. Also jetzt nicht uns als christlichen Physikern, uns macht das überhaupt keine Sorge, aber als naturalistischer Physiker. Und aus diesem Grund wurde ja auch diese Multiversum-Theorie entwickelt. Dass man sagt, es gab ganz viele Universen, die irgendwie entweder gleichzeitig oder nacheinander und in jedem von denen sind die Naturkonstanten anders. Und wenn ich genug davon habe, dann kann ich irgendwie auch mal ein Universum mir vorstellen, wo alles passt, sodass wir da drin leben können. Das ist quasi der Hintergrund der Multiversum-Theorie. Und der Smolin sagt jetzt, er stellt sich das anders vor, nämlich dass die Naturkonstanten oder die Physik besser gesagt auch so eine Art Evolution durchlebt, wie vermeintlich das Leben durchlebt hätte, indem die Naturkonstanten sich von Universum zu Universum jedes Mal ein bisschen ändern und immer genauer so sind, dass sie schön aufeinander abgestimmt sind, weil das in irgendeiner Form von Vorteil ist, wie auch immer man sich das vorstellen möchte. Und das bedeutet, dass quasi die Naturkonstanten sich dann evoluieren von Universum zu Universum. Also eine etwas hinrissige Vorstellung aus meiner Sicht, aber das ist ja seine Idee. Und damit sagt er dann eigentlich, das Multiversum, das braucht ja quasi nur den Zufall. Die Naturkonstanten sind mal so und mal so, aber können das nächste Mal komplett anders sein. In seiner Idee sind die Naturkonstanten quasi so, dass sie sich immer besser anpassen zu einem optimalen Universum. So. Als ich das dann verstanden habe, dann habe ich das Buch ehrlich gesagt am Ende gar nicht mehr zu Ende gelesen, weil dann habe ich gedacht, das hilft mir jetzt nicht weiter, um zu beweisen, dass die Zeit real ist. Trotzdem ein interessanter Gedanke, aber für unseren Zweck nicht sehr sinnvoll. Warum denke ich persönlich, dass die Zeit real ist? Das hat ganz andere Gründe. Die Gründe sind die, dass das Universum von Gott erschaffen wurde Und dass alles, was Gott erschaffen hat, für uns Menschen real ist. Es mag zwar zeitlich begrenzt sein, wir kommen da noch nachher drauf, aber es ist real. Das Leben ist real, die Materie ist real, der Raum ist real und auch die Zeit ist real. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass wenn wir von Schöpfung reden, wir von einer gesamtheitlichen Schöpfung reden. Nämlich, dass die gesamte Wirklichkeit, die für uns die Wirklichkeit ist, in der wir leben, dass die als Gesamtheit von Gott erschaffen wurde. Und da gehört die Zeit dann genau dazu. Mehr dazu im letzten Kapitel, aber zunächst mal Relativität und Gleichzeitigkeit. Ich möchte zunächst mal die Relativität beschreiben, so wie sie in dem klassischen Newtonschen Modell war. Als Newton seine Gravitationsgesetze aufgeschrieben hat, er hat ja auch sehr viel genau zu diesem Thema, ja, wie hängen Dinge miteinander zusammen? Wie kann ich zum Beispiel Bewegungen miteinander vergleichen? Und in dieser klassischen Vorstellung ist es so, dass man Raum, Zeit und Materie zwar hat, aber dass sie unabhängig voneinander existieren. Also als Beispiel, der Newton kann sich einen Raum vorstellen, in dem es überhaupt keine Materie gibt. Der ist komplett leer. Das ist etwas, was heutzutage mit der Relativitätstheorie nicht mehr geht. Das ist ein interessanter Befund, den noch vielen sich so nicht vorstellen. Aber in der Relativitätstheorie braucht Raum und Zeit brauchen Materie, um überhaupt zu existieren. Das ist eine ganz andere Vorstellung. Aber in der klassischen Vorstellung war das nicht der Fall. Der Newton war auch der Überzeugung, dass der Raum, wie gesagt, existiert ohne Materie und dass der Raum deshalb etwas ist, was wir zwar nicht greifen können, ja, aber was trotzdem existiert. Und es wurde damals, zu damaliger Zeit viel mit diesem Argument der Drehung argumentiert. Ja, wenn ich mich jetzt hier eine Pirouette mache, dann gehen meine Arme automatisch auseinander. Und das bedeutet, dass der Raum, der irgendwie im Hintergrund noch da ist, den ich zwar nicht sehe, einen Einfluss auf mein Verhalten hat. Und deshalb muss er existieren. Also mit solchen Argumenten wurde da gehandelt. Ein anderer Punkt war, dass dieses Gesetz der Gravitation, was der Newton erfunden hat, dass das immer und überall genau seine Gültigkeit haben soll. Und ein weiterer Punkt, dass Geschwindigkeiten einfach aufaddiert werden können, und zwar linear. Ja? Das heißt, hier mal in einem kleinen Bild dargestellt, ich habe eine Geschwindigkeit, die in eine Richtung geht und jemand anders bewegt sich, sag mal, senkrecht da drauf, von mir aus gesehen. Da kann ich einfach eine Gesamtgeschwindigkeit erstellen, indem ich die beide wie ein Vektor aufaddiere. Also man könnte auch sagen, in alle drei Richtungen einfach die Summe bilde. Ja, die Richtung x, die zwei Geschwindigkeiten in der x-Richtung aufaddiert, in der y-Richtung aufaddiert, in der z-Richtung, wenn es dann eine dritte gibt, aufaddiert. Und dann habe ich meine Gesamtgeschwindigkeit. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für diese klassische Theorie. Geschwindigkeit kann man sich dann auch vorstellen als das einfach Integral über die Zeit von der Beschleunigung und die Raumposition, die man einnimmt, als das Integral wieder über die Geschwindigkeit. Und das alles in einem sehr schönen mathematischen Zusammenhang. Und das funktioniert in der Praxis auch sehr gut. Also wenn wir Geschwindigkeiten von Autos oder Flugzeugen oder sogar von Planeten um der Sonne berechnen wollen, bis auf ein paar kleine Abweichungen beim Merkur, aber ansonsten kann man mit der Theorie das alles wunderschön beschreiben. Und diese Punkte mit das Integrieren von Beschleunigung zu Geschwindigkeit und von Geschwindigkeit zu Position, das wurde auch lange in der Flugzeugnavigation zum Beispiel verwendet, als es noch keine schönen GPS-Systeme gab, mit denen man die Position einfach direkt berechnen konnte. Man hat dann in den Flugzeugen hat man so Gyroskope, also so sehr schnell drehende, schwere Gewichte gehabt. Und damit konnte man die Beschleunigung genau messen. Weil die Beschleunigung hat sofort eine Veränderung in diese Drehung hervorgerufen, die man genau messen und interpretieren konnte. Und dann hat man eine Startposition gehabt, natürlich dort, wo das Flugzeug stand. Eine Startgeschwindigkeit, die war 0. Und da konnte man aufgrund der Beschleunigung immer die Geschwindigkeit ausrechnen und aufgrund der Geschwindigkeit immer die Position ausrechnen und damit genaue Positionbestimmung des Flugzeugs machen. Also das hat tatsächlich wunderbar funktioniert. Das Gravitationsgesetz von Newton, ich habe es hier nochmal mit aufgeschrieben, ist einfach so, es ist so einfach, also einfach kann es eigentlich kaum sein. Ja? Ich habe zwei Objekte und nehmen wir mal an, das wäre die Sonne und das wäre die Erde als Beispiel. Die ziehen sich gegenseitig an, die Kraft ist in beide, also die Anziehungskraft ist gleich und wird durch diese einfache Formel wiedergegeben. Masse der Sonne mal Masse der Erde. Irgendeine Konstante, die verändert sich nicht, Gravitationskonstante, eine Zahl sozusagen, und dann dividiert durch die Distanz zwischen Erde und Sonne. Und das war's schon. Damit konnte Newton komplett beschreiben, wie sich die Planeten um die Sonne bewegen. Wenn man es wirklich im Detail ausrechnen will, wird es natürlich ein bisschen komplizierter, weil die Erde ist ja nicht allein, da gibt es noch die anderen Planeten und die ziehen sich natürlich gegenseitig auch an. Das muss man alles mit berücksichtigen, wenn man es genau rechnen will. Aber das Basisprinzip ist auch zwischen all denen genau dieses selbe Prinzip. Was auch interessant ist, die Kraft ist in jeder Hinsicht gleich, aber nicht die Beschleunigung. Weil die Beschleunigung hängt auch mit der Masse zusammen. Da die Sonne viel schwerer ist, wird sie auch viel weniger beschleunigt. Da die Erde viel leichter ist, wird die als meiste beschleunigt und deshalb bewegt sich die Erde um die Sonne und eben nicht umgekehrt. Ja, und dann kam Einstein mit seiner Relativitätstheorie und warf das Ganze mit einem Schlag über den Haufen. Und die Theorie ist natürlich einerseits bekannt, andererseits wird sie oft diskutiert und es gibt immer wieder Missverständnisse im Raum dazu. Ich werde jetzt nicht zu viele Details dazu, weil es den Vortrag ein bisschen sprengt, aber das Wichtigste aus der Theorie, ich denke auch für unseren Zweck, Gleichzeitigkeit wurde dadurch in Frage gestellt. Denn ob zwei Dinge gleichzeitig sind, hängt vom Beobachter und von der relativen Geschwindigkeit ab. Das heißt, was für den einen gleichzeitig ist, muss für den anderen nicht gleichzeitig beobachtet werden. Und das Zweite ist, die Zeit, der Raum, das Gewicht, also die Masse besser gesagt, werden durch relative Geschwindigkeiten verändert. Und das war das eigentlich Revolutionäre. Dass die Zeit sich verändern kann, je nachdem, wie schnell man sich bewegt, das war etwas, ja, womit niemand so richtig gerechnet hat vielleicht. Und es hatte etwas damit zu tun, dass die Lichtgeschwindigkeit unabhängig von der relativen Geschwindigkeit war. Das heißt, in einem kleinen Bildchen, was ich hier in der Übersicht habe, da ist es so, dass wenn hier eine Lichtquelle steht, die sendet Licht aus. Und ich stehe hier und messe das Licht. Ich bewege mich ja nicht gegenüber dieser Lichtquelle. Und ich messe die Lichtgeschwindigkeit 300.000 km pro Sekunde. Haben wir heute schon gehört. Hier kommt jemand mit riesiger Geschwindigkeit auf diese Lichtquelle zugeschossen. Und er hat auch ein Messgerät dabei, misst die Lichtgeschwindigkeit 300.000 km pro Sekunde. Das war das Phänomen, aufgrund dessen die Relativitätstheorie entstanden ist. Das heißt, das einfache Aufaddieren von Geschwindigkeiten gilt da auf einmal nicht mehr. Und das hat natürlich dann Folgen. Und eine dieser Folgen ist halt eben diese Zeitverzerrung. Nicht relativistisch wäre es kein Unterschied, beide hätten die gleiche Zeit. Relativistisch gesehen, das sieht man hier links, hat man auf einmal eine Formel, die sagt, hey, die Zeit, die der eine hat, ist anders als die Zeit, die der andere hat. Und zwar genau nach dieser Formel, die da steht. Jetzt ist es allerdings so, dass die Effekte, die sind sehr klein, solange wie die Geschwindigkeiten klein sind. Und zwar klein im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit. Nun, das Licht bewegt sich ja ziemlich schnell. Eine Sekunde von Erde zum Mond, 8 Minuten von Erde zur Sonne. Und man muss so eine ganz ordentliche Geschwindigkeit haben, bevor diese Effekte überhaupt merkbar sind. Und im Zusammenhang mit der Frage, kann uns das irgendwie helfen, um zum Beispiel die Gestirne, die Galaxien, die wir weit außen sehen, die irgendwie jünger zu machen, habe ich mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Wenn ich jetzt mal diese Zeitverzerrung anwende auf die Andromeda-Nebel. Das ist ja das, unsere Nachbargalaxie sozusagen, die in Distanz von ungefähr 2,5 Millionen Lichtjahre steht. Und ich möchte jetzt wissen, die bewegt sich ja relativ gesehen gegenüber von uns. Übrigens, sie bewegt sich auf uns zu, nicht von uns weg, also sie kommt auf uns zu. Was hat das für einen Einfluss auf die Zeit? Und wenn ich jetzt einfach mal einen Zeitraum von 10.000 Jahren annehme, wie viel anders ist die Zeit dann in der Andromeda-Nebel nach dieser Formel im Vergleich zu unserer Zeit? Und das ergibt dann eine Differenz von 6 Stunden. Das hilft uns ja nicht allzu viel, wenn man ein paar Milliarden Jahre überbrücken möchte, oder ein paar Millionen in diesem Fall. Ich habe mal das Umgekehrte versucht, gesagt, okay, wie schnell müsste dann die Andromeda-Nebel sein oder irgendeine Galaxie, die weit weg ist, um die Kluft von 10.000 Jahren und 4,5 Milliarden Jahren oder 13 Milliarden Jahren eigentlich das Alter des Universums zu überbrücken. Dann habe ich hier mal eine Tabelle, die quasi sagt, wie viel Prozent der Lichtgeschwindigkeit habe ich und wie groß ist dann die Abweichung. Man kann das hier schon sehen, wenn ich hier bei halber Lichtgeschwindigkeit bin, dann ist die Abweichung in der Größenordnung von 15%. Und halber Lichtgeschwindigkeit ist es schon ganz ordentlich. Wenn ich bei 99% der Lichtgeschwindigkeit bin, dann habe ich einen Faktor 21. Ich bin aber auf der Suche nach einem Faktor von 1 Million oder sowas. Das heißt, ich brauche nicht 99,9% der Lichtgeschwindigkeit, sondern 99, na gut, ihr könnt es ja selbst nachzählen, und dann noch eine 7 am Ende. So schnell musste sich quasi ein Objekt von uns wegbewegen, bevor wir sagen könnten, die Zeit dort läuft immer Jahren und bei uns sind Jahren. Ja? Das Ganze zeigt ein bisschen, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird so. Das war jetzt die sogenannte spezielle Relativitätstheorie, bei der wird quasi Bewegung, Raum und Zeit miteinander verknüpft. Einstein ist ja da noch einen Schritt weiter gegangen und es ist nicht so, dass er da nochmal eine neue Theorie aufgesetzt hat, sondern hat einfach auch die Materie selbst mit hineingenommen, was auch eine logische Konsequenz war, weil am Ende die ganze bekannte Naturgesetzen sich bewegende Systemen quasi gleich sein sollten. Und die Folgen davon waren, dass das Erste, dass Materie mit einer Ruheenergie gleichzusetzen ist, die berühmte Formel Energie gleich mc Quadrat spricht das aus. Es gab weitere Folgen und die wichtigste für uns, glaube ich, in dem Zusammenhang ist die Folge 4, dass Uhren in einem Gravitationsfeld schneller laufen. Auch hier sind die Effekte wieder sehr, sehr gering, wenn man, sag mal, in normale Gravitationsfelder sich bewegt. Also als Beispiel kann man ausrechnen nach der Theorie, dass der Kern der Erde 2,5 Jahre jünger ist als die Erde selbst, als die Oberfläche, auf der wir leben, weil der Kern der Erde ja nicht der Gravitation der Erde ausgesetzt ist. Im Kern ist die Gravitation null. Hört sich zwar komisch an, weil man denkt dann, alles drückt da drauf, stimmt aber nicht, weil da halt eben die Gravitation am wenigsten ist. Und man sieht aber, das ist ein Effekt, der ist so gering, das hilft auch nicht viel, wenn man über langere Zeiträume nachdenkt. Wenn man das allerdings auf kosmologische Zeitskalen betrachtet, dann können natürlich größere Differenzen entstehen. Und der Russell Humphreys hat ja in seiner Theorie, die heute auch schon erwähnt wurde, diese White-Hole-Kosmologie, versucht sich das zu nutzen zu machen. Ich habe diese Theorie hier mal mitgebracht in Zusammenfassung. Und wichtig fürs weitere Nachlesen sind die beiden oben links. Der erste Link beschreibt, wie die Theorie funktioniert, in mehr Detail, als ich es jetzt tun kann natürlich. Und der zweite Link beschreibt, warum sie nicht funktioniert. Die ist natürlich nicht von Humphreys. Die Grundidee dieses Modells ist, dass der Humphreys sagt, der Schöpfungsbericht sei wie folgt zu lesen, dass Gott am Anfang eine riesige Wasserkugel geschaffen hätte. mit einem Durchmesser von 2 Lichtjahre, also das ist schon ziemlich viel Wasser. 2 Lichtjahre ist echt ordentlich viel. Und diese würde dann die gesamte Masse des jetzigen Universums beinhalten. Und dann heißt es ja, Gott schwebte über dem Wasser. Das passt ihm ja natürlich sehr gut dabei. Also, und dann auf einmal lässt Gott quasi das Ding, man könnte sagen, explodieren. Also das Umgekehrte von schwarzem Loch ist es dann ein weißes Loch. Das geht dann mit einer riesigen Geschwindigkeit auseinander. Und im Zentrum bleibt dann nur die Erde übrig und alles andere wird nach außen weggeschossen in riesige Distanzen, die letztendlich den Kosmos heute quasi bedeuten oder beinhalten. Und das ist quasi, was er die Ausdehnung nennt. Also das Wort Rakia, Ausdehnung, Himmelszelt, Gewölbe, wie auch immer man es übersetzt, interpretiert er hier als eine Ausdehnung, wo letztendlich das Universum dann aufgespannt wird, indem dieses Wasser nach außen geschleudert wird. Und dann sagt er, das Wasser, was dann ganz am Rand ist, das empfindet ja eine sehr hohe Gravitation, also Anziehungskraft von allem anderen Wasser, was sich im Universum befindet. Das zieht an diesem Wasser sozusagen am Rand. Und die Erde in der Mitte merkt nichts davon. Und das übersetzt er dann quasi in unterschiedliche Zeitabläufe. Dann sagt er, ganz weit außen läuft die Zeit viel schneller ab. Das heißt, wenn bei uns ein Tag vergeht, dann vergehen da schon Millionen von Jahren. Und so macht er das Universum dann alt. Diese Theorie hat sehr viel Wirbel aufgeworfen damals, als er die erstellt hat, ist aber auch nicht mehr ganz neu. Wir haben schon in 1999, das ist genau vor 20 Jahren, auf unsere Fachtagung, das muss dann die 14. gewesen sein, aber wir haben heute den 13., wir haben heute den 33., hat der Thomas Bortmann die Theorie auch unter die Lupe genommen und einen Vortrag dazu gehalten. Hier kann man auch sehen, wie man damals Vorträge gehalten hat, handgeschrieben auf Folien und so weiter, war noch schön. Ja. Und da hat hier rechts sieht man quasi, was er als hauptsächliches Problem, dass er sagt, von der Erde aus gesehen würde ich zwar sagen, dass der äußere Rand des Universums alt wäre, aber dieser Rand hat auch eine sogenannte Eigenzeit. Man muss quasi auch die Uhr nehmen, die mit dem Wasser quasi mit nach außen geflossen ist. Und die Uhr ist für das, was da nach außen geflossen ist, genauso langsam oder schnell wie eine ruhende Uhr für die Erde. Es ist ja nur unsere Sicht darauf. Mit anderen Worten, das ist nicht wirklich alt. Ja? Und damit hat man dieses ganze Problem mit den langen Lichtlaufzeiten und mit der dynamischen Entwicklung und die ganze Sternentwicklung, also alles, was uns im Sinne des Alters des Universums Probleme bereitet, nicht gelöst. Der Thomas Bortmann hat es dann einfach so zusammengefasst, nichts geworden. Komme ich zum letzten Punkt des Vortrags, Alpha und Omega. Die Bibel spricht interessanterweise von ganz klar nicht nur von einem Anfang, sondern auch von einem Ende. Und zwar am ersten Teil der Bibel, natürlich geht es um den Anfang, Gott schuf Himmel und Erde. Und am Ende in der Offenbarung lesen wir, ich bin das Alpha, das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Gott ist nicht an Zeit gebunden. Er hat nämlich die Zeit samt Materie, samt Raum erschaffen. Und das ist eine Vorstellung, die für uns manchmal sehr schwierig ist. Also ich weiß, dass ich als Kind immer darüber nachgedacht habe und nicht fertig geworden bin, wenn Gott schon immer war und immer sein wird, wie lange in der Zeit zurück ist das dann? Na ja, vor 100 Milliarden Jahren gab es Gott schon. Ja, und davor? Ja, gab es ihm auch schon. Und davor? Gab es ihm auch schon. Ja. Weil wir halt in dieser Zeit leben, in der wir sind, und wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Wie sollte es dann wirklich sein? Das wissen wir nicht. Ja. Aber was wir wissen, ist, dass diese Zeit, die wir kennen, ich muss auch dazu sagen, die wir kennen, dass die einen Anfang hatte und auch ein Ende haben wird. Wenn ich sage, die Zeit hat einen Anfang, dann muss das, was davor war, eben was anderes gewesen sein. Sonst wäre es ja kein Anfang der Zeit. Und genauso mit dem Ende. Wenn wir sagen, die Zeit hat ein Ende, dann ist das, was danach kommt, nicht die gleiche Zeit, sondern etwas anderes. Was wir nicht kennen, nicht verstehen, aber was andersartig sein wird. Von Gott wird auch gesprochen, dass er der Seiende ist, dass Jahwe ich bin. Das bedeutet eigentlich, ich bin, der ich bin, wird übersetzt, oder ich bin der, der immer ist. In der Offenbarung wird auch genannt, der da ist, der da war und der da kommt, um anzugeben, dass Gott wirklich etwas ist, was eben nicht gebunden ist an das, was wir zeitlich nennen. Wir haben auch einen interessanten Vers in Römer 8, der wurde heute auch einmal so erwähnt, dass die Schöpfung der Knechtschaft, der Vergänglichkeit unterworfen ist und frei gemacht werden soll davon, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, das ich schon vor einiger Zeit mal für mich selbst so aufgeschrieben habe. Ein so ähnliches Bild kommt auch vor in einem Buch von Norbert Pyler, Der vermessene Kosmos. Der hat sich auch mit diesen Gedanken quasi auseinandergesetzt. Natürlich ist das auch wieder nur eine Vorstellung, aber eine Vorstellung, die mir auf jeden Fall hilft, das Ganze zu verstehen. Und die Ellipse in der Mitte, stelle ich mir so vor, das ist das Universum, was Gott geschaffen hat, in der Ewigkeit, in der er selbst existiert. Ja. Gott selbst kann zwar jederzeit in diese Schöpfung eingreifen, da sein, die sehen, die verändern, da hat er alles in der Hand, aber er selbst existiert außerhalb davon. Und diese Schöpfung beinhaltet eben Zeit, Raum, Materie, inklusive natürlich des Lebens. Das war das eigentliche Ziel der Schöpfung, das Leben und wir Menschen, die ihn dienen können und die ihm rühmen und verehren können. Und am Anfang steht dann diese Schöpfung, dann haben wir das Paradies, wir haben die Vorzeit vor der Sintflut, der alte Bund, bis Jesus gekommen ist, der neue Bund. Und wir Menschen leben eben irgendwo hier. Das ist ja quasi unser Zeitpunkt. Aber es heißt auch ganz klar, irgendwann ist es ein Ende, das Maranatha, wenn Jesus wiederkommt. Und jetzt spricht die Bibel von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und das Interessante ist, dass diese Beschreibung so ist, dass sie sagt, es wird ganz anders sein. Es wird ganz anders sein, sodass wir es uns nicht vorstellen können. Deshalb mache ich mir auch gar nicht die Mühe, mir das vorzustellen. Aber es wird etwas sein, was außerhalb von diesem Ganzen sich bewegt. Weil das Ganze vergangen sein wird. Das ist vergänglich und es wird vorbeigehen. Und da gehört auch die Zeit dazu. Ich muss dazu sagen, die Zeit, so wie wir sie kennen. Dass es in irgendeiner Form auch ja, etwas gibt, was sich verändert. Wir werden ja Gott loben, wir werden singen, wir werden uns freuen. Wir können uns das wenigstens ohne Zeit nicht vorstellen. Aber nicht eben diese Zeitgebundenheit, genauso wenig wie die Materiegebundenheit. Und es gibt einen Vers in dem zweiten Korintherbrief, der das alles ein bisschen, sag mal, ausdrückt. Ich weiß, es ist eine Übersetzung und Übersetzungen sind natürlich auch immer ein bisschen gefährlich. Aber ich denke, dass das doch eigentlich einiges davon zusammenfasst, was ich gerade gesagt habe. Da sagt Paulus, wir reden Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters. Auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern, auch interessant, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl dem Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Da wird also darauf hingewiesen, dass diese neue Himmel und neue Erde einfach so anders sein werden, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. In der Offenbarung ist ja auch die Rede von dem neuen Jerusalem. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt, das soll ja eine Breite, eine Länge und eine Höhe haben, die alle gleich sind. Ja, können wir uns das vorstellen? Ist offensichtlich was ganz anderes, als was wir heutzutage kennen. Und ich glaube auch nicht, dass das buchstäblich zu nehmen ist, sondern dass einfach nur diese Andersartigkeit damit ausgedrückt wird. Was das uns zu sagen hat, oder was ich wenigstens für mich daraus als Schlussfolgerung ziehe, ist Folgendes. Dass Gott selbst im Sinne der Schöpfung, die er gemacht hat, zeitlos, raumlos, energielos und nicht an den Naturgesetzen gebunden ist, weil er ja eben der Schöpfer ist und deshalb auch alles anders machen kann und auch alles zunichte machen kann. Dass deshalb Wunder für ihn auch überhaupt kein Problem sein, weil er kann ja jederzeit in das eingreifen, was er selbst erschaffen hat. Und das Zweite, dass das, was Gott erschaffen hat, eben das Allumfassende ist. Die Zeit, der Raum, die Naturgesetze, die Materie und Energie und das Leben. Also die vollständige Wirklichkeit, so wie wir sie kennen. Und wie Gott das gemacht hat, erzieht sich unsere Wahrnehmung. Wir beschäftigen uns ja bei Wort und Wissen mit Schöpfung in einer geschaffenen Welt, wie es auch so schön auf dem Banner da vorne steht. Aber wir werden nie die Details der Schöpfung nachvollziehen können. Weil Schöpfung per Definition etwas ist, was eben nicht mehr mit menschlichen und Naturgesetzen und, ja, und den uns bekannten Mitteln erforscht werden kann. Das bedeutet natürlich auch, dass eine wahrgenommene Entwicklung täuschen kann. Das ist ja auch immer der Punkt, um den es ja geht. Ist das, was wir als Entwicklung, als Alter, als Historie sehen, ist das alles wirklich so? Oder spielt uns da die Schöpfung rein, spielt uns da Gott so rein, dass es nur so aussieht und in Wirklichkeit nicht existiert? Deshalb zum Schluss dazu noch ein paar kleine Bemerkungen. Die Frage ist, kann Gott eine Historie erschaffen, die so aussieht, als hätte sie tatsächlich stattgefunden, die aber dann nicht wirklich stattgefunden hätte? Also diese Frage nach, kann es sein, dass ich eine Galaxie sehe, die sich in der Distanz von 20 Milliarden oder 200 Milliarden Lichtjahre entfernt befindet, egal wie weit, und die aber sehr jung ist? Indem ich allerdings Phänomene sehe, die sehr alt aussehen, haben die dann nicht stattgefunden oder haben sie doch stattgefunden, aber sind als Ereignis mit erschaffen worden? Also solche Fragen stellt man sich dann. Und damit hängt der zweite Punkt auch zusammen, kann Gott dann rückwirkend eine Historie schaffen, die dann auch wirklich stattgefunden hat? Ja, also mal ganz einfach so zu sagen, das ist das, was wir vom Universum verstehen, vor 14 Milliarden Jahren, wie wir heute gehört haben, bis heute. Und erst vor 10.000 Jahren hat Gott gesagt, das Ganze erschaffe ich jetzt, das Heute und alles, was die Vergangenheit ist, mit dazu. Und es hat wirklich existiert. Geht das? Geht das nicht? Ich kann es nicht sagen, ich halte es nur für etwas schwierig für mich, um das zu verstehen. Man kann fragen, gibt es wirklich ein Problem damit, wenn das Universum wirklich alt wäre, ja? Und die Erde dann als Wüster und leerer Körper auch wirklich alt ist. Es handelt sich bei dieser Frage um die sogenannte Lückentheorie, die sicherlich nicht von mir ist, sondern schon ziemlich auch alt ist und die immer wieder diskutiert wird. Das ist nämlich der erste Vers der Bibel, die Erschaffung des Universums beschreibt, und zwar als Zusammenfassung alles, was davor geschaffen wurde. Ja, also, und dass dann die Beschreibung der Bibel dort anfängt, wo Gott sagt, und jetzt nehme ich diesen wüsten und leeren Planeten und deklariere sie quasi zum Stern, ja? Also zum Sternplaneten in dem Sinne, dass ich darauf das Leben jetzt erschaffe und diese Ausgestaltung dann auch wirklich in Detail beschrieben wird und von dort aus auch losgelaufen ist. Das ist halt eben die Frage. Denn wenn das nicht so wäre, wenigstens für mich als Astronom, dann kämpfe ich einfach damit, wieso sieht das Universum in jeder Hinsicht konsistent so schrecklich alt aus, wenn es nicht in Wirklichkeit auch ist. Aber das ist halt die Frage, mit der ich persönlich kämpfe. Es mag sein, dass der ein oder andere sagt, das ist für mich überhaupt kein Problem. Was ich an der Stelle noch wichtig finde, dass wir an sich mit langen Zeiträumen überhaupt kein Problem haben. Das einzige Problem, was wir oft haben, ist eben die Diskrepanz, die wir zur Beschreibung der Bibel und dieser langen Zeiträume sehen. Aber dass lange Zeiträume etwas sind, was eigentlich auch zu Gott gehört, das ist ja ein wichtiger Punkt. Wenn Gott wirklich ewig ist, dann spielt Zeit in dem Sinne überhaupt keine Rolle und kann deshalb auch sehr lang sein. Und wir schauen ja manchmal in die Vergangenheit und haben dann unsere Probleme damit. Wenn wir in die Zukunft schauen und jetzt auch wieder von der Physik her und von der Astronomie her, dann stellen wir ein paar interessante Dinge fest. Und zwar, dass die Sonne, die uns quasi in der Zeit, wo wir hier auf Erde sind, das Leben spendet oder wenigstens das Leben ermöglicht, Gott spendet das Leben natürlich, dass die tatsächlich noch an die 5 Milliarden Jahre so weiterbrennen kann, ohne dass sich großartig was tut, bevor sie dann irgendwann mal zum roten Riesen wird. Das ist ein ziemlich langer Zeitraum. Dass auch die Erdbahn um die Sonne eine sehr stabile Erdbahn ist. Auch das ist nicht etwas, was ganz normal ist. Planetenbahnen werden ja von anderen Planeten gestört. Dass die Erde quasi stabil innerhalb der bewohnbaren Zone bleibt, über einen so langen Zeitraum, ist auch etwas erstaunlich. Also man könnte sagen, Gott hat es auf jeden Fall so geschaffen, dass es noch sehr, sehr lange möglich ist, Leben auf Erde zu haben, auch wenn wir alle nicht damit rechnen, dass es noch so lange braucht wird, bevor Jesus zurückkommt. Das ist was anderes. Und dann noch ein anderer Punkt, den ich auch für sehr wichtig halte. Wenn wir sagen, die Evolution ist was, ja, eigentlich was Schlechtes, dann meinen wir die biologische Evolution. Dass Leben nur durch Tod entstehen kann, ist etwas, was dem Gedanken der Schöpfung, nämlich dass alles sehr gut erschaffen wurde, widerspricht. Wenn ich aber daran denke, dass Sterne sich entwickeln, dann ist das in dem Sinne überhaupt nichts etwas Schlechtes oder Gutes, oder es ist etwas Neutrales, könnte man sagen. Da sind Naturgesetze am Werk, die die Sterne zum Leuchten bringen und zum Verglühen bringen. Das ist einfach ein wunderschönes Naturschauspiel und kann durchaus das Prädikat sehr gut bekommen, ohne dass es einen Widerspruch darstellt zu dem, was Gott in der Bibel sagt. Ich für mich habe ein persönliches Fazit und ich habe das auch schon öfters wahrscheinlich sogar hier gesagt, aber auch in anderen Zusammenhängen. Aber keiner von euch muss dieses Fazit folgen. Das ist wirklich meine persönliche Sicht, die ich über die Jahre entwickelt habe, dass ich der Meinung bin, dass das Universum und auch die Erde als toter Planet, bevor die Schöpfung in Genesis 1 anfängt, dass die sehr alt sind oder auf jeden Fall sein können, dass aber das Leben auf Erde, was Gott dann erschaffen hat, sehr jung ist. Und ich weiß, dass es auch damit nicht alle Fragen beantwortet sind, aber von der Situation, die ich überall feststelle in den Daten, in den Beobachtungen und auch aus den anderen Fachbereichen, die verwandten Fachbereichen der Archäologie, der Biologie, sogar der Geologie, glaube ich, dass diese Schlussfolgerung wenigstens da keinen Widerspruch zu darstellt.